Ja, hallo und herzlich willkommen bei unserer neuen Folge von CAU Kaffee Deutschland. Ich habe heute einen sehr speziellen Gast hier, weil ich unter anderem auch allein bin. Yvonne ist gegönnterweise gerade in Mexiko und wird um die Uhrzeit wahrscheinlich noch nicht die Sonne genießen können, aber ihr seid es gegönnt, wie gesagt. Aber dafür habe ich mir einen wunderbaren Gast eingeladen, nämlich den Sebastian Pilkram, den ich jetzt gern begrüßen würde. Hi Sebastian, na, wie geht's?
Hi Micha, ja, mir geht's super. Vielen Dank für die Einladung zu eurem Podcast und ich freue mich heute hier zu sein und mit dir ein bisschen über das Thema Crow zu sprechen.
Ja, freut mich auch sehr. Ich denke, klimatische Bedingungen in Mexiko wirst du gerade nicht haben. Wo sitzt du gerade?
Leider nicht. Ich sitze gerade im grauen Bergisch Gladbach bei Köln und ja, aber Mexiko klingt auf jeden Fall nach einem Ziel.
Auf jeden Fall. Dann lassen wir zumindest heute die Sonne im Herzen schlagen hier, ne? Ja, freut mich sehr, dich heute hier zu haben. Lass uns auch mit den üblichen Fragen gleich starten, nämlich die obligatorische Gretchenfrage bei uns. Wie trinkst du denn deinen Kaffee am liebsten?
Am liebsten warm und im Sitzen. Und leider Gottes mit ein bisschen Zucker, aber es ist halt, geht nicht anders.
Sehr gut. Nachdem wir das geklärt haben, übergebe ich gerne an dich. Stell dich doch gerne mal etwas intensiver für unsere Hörer vor.
Ja, sehr gerne. Wie gesagt, mein Name Sebastian, 39 Jahre und ich lebe in Bergisch Gladbach mit meiner Familie und das ist meine Frau und meine zwei kleinen Kindern. Und ich bin jetzt bestimmt seit gut über 18 Jahren im Digital Marketing unterwegs mit den verschiedensten Schwerpunkten. Und vor roundabout 7 Jahren habe ich so die Leidenschaft für mich entdeckt und das Thema Verkaufspsychologie und Conversion Rate Optimierung da mal ein bisschen näher kennenzulernen und eben halt auch die Vorteile von diesem Thema letzten Endes für meinen Job zu nutzen. Und ja, also das mache ich jetzt, wie gesagt, schon ein paar Jahre, weil ich das einfach als sehr, sehr valides Thema für ein Unternehmen erachte, beziehungsweise ein Unternehmen, was halt online Dienstleistungen oder Produkte verkauft, weil man so mit relativ einfachen Mitteln Ad-Spendings optimieren kann, Outcomes optimieren kann und ja, und Daten lügen nicht. Also Daten schlagen hier Meinung und deswegen finde ich dieses Thema halt super, super spannend. Und du hattest ja auch gefragt, Micha, was mich jetzt so aktuell beschäftigt. Also ich bin seit ein paar Monaten dabei, mich in das Thema Copywriting auch einzuarbeiten und beschäftige mich da sehr intensiv mit, weil das letzten Endes, glaube ich, nochmal so ein elementarer Baustein auch mit Hinblick auf das Thema Conversion Rate Optimierung ist. Und das ist super, super spannend, weil wir Menschen, auch wenn wir Webseiten besuchen und die sind halt sehr, ich sag jetzt mal, sehr bildlastig oder halt eben grafiklastig, lesen wir ja immer noch Wörter. Und als ich da so eingestiegen bin, habe ich mich gefragt, boah, Sebastian, warum hast du damit nicht eigentlich angefangen vor 18 Jahren, ne? Also quasi mit dem Thema Copywriting. Und das ist halt eben so ein Schwerpunkt gerade noch aktuell, den ich halt neben meinem Job quasi dann mich noch mit beschäftige tatsächlich, genau.
Da stößt natürlich bei uns offene Türen ein, ja. Wie unsere Hörer wahrscheinlich wissen, mit Conversion Maker AI haben wir eine eigene Lösung, die auch Copywriting macht. Dem her teilen Sebastian und ich da dieselbe Leidenschaft. Und ich muss dir recht geben. Also am Ende des Tages, sobald du lesen gelernt hast, fängst du an, alle Dinge irgendwie zu lesen, ja, von irgendwelchen Schildern, Webseitentexten, ja. Man kann nicht lesen, wenn man es mal gelernt hat. Und das ist eben ein Thema, was durchaus sehr, sehr spannend ist, um Leute dadurch eben auch entsprechend zu triggern. Ja. Und lass uns da gerne mal etwas intensiver heute auch drüber sprechen. Du bist momentan ja seit knapp über einem Jahr bei Vodafone, wenn ich das richtig gesehen habe, ja. Was hat dich zu Vodafone getrieben? Also wie hast du diesen Wechsel dann in die Mobilfunkbranche oder in die Mobilbranche dann vorgenommen?
Also ich war ja viele Jahre in der Versicherungsbranche unterwegs und ich hatte einfach so ein bisschen gemerkt für mich, dass es vielleicht auch mal Zeit ist, mal ein anderes Produkt kennenzulernen. Hatten ja quasi in unserem Vorgespräch, hatte ich ja schon gesagt, das Thema Versicherung ist halt ein Produkt, was ich jetzt im Vergleich zu anderen Produkten relativ schwierig finde, zu verkaufen. Ne? Also es ist halt, man kann es nicht sehen, man kann es nicht riechen, man kann es nicht schmecken. Also man hat überhaupt gar kein haptisches Gefühl dafür. Hinzu kommt, dass der Nutzer bzw. der Kunde, der sich mal für eine Versicherung entschieden hat, quasi den Moment of Truth, also wenn seine Kaufentscheidung eigentlich nur dann validieren kann, wenn er einen Schadenfall hat. So, und da ist halt ein relativ langer Zeitraum zwischen unter Umständen, hoffentlich muss man dann natürlich sagen, sodass ich dann für mich gesagt habe, okay, das Thema habe ich jetzt für mich, glaube ich, kennengelernt. Da war es dann für mich einfach mal Zeit, mal in eine andere Branche reinzuschnuppern. Und genau, so habe ich mich dann umgeschaut, weil ich auch das Thema Conversion Rate Optimierung für mich auch nochmal deutlich intensivieren wollte. Ich habe auch ja einige Zeit aus dem Bereich Performance Marketing das Thema bedient sozusagen und habe mir dann nachher gedacht, okay, da soll doch schon ein bisschen mehr Schwerpunkt drauf. Und ja, und so bin ich dann zu Vodafone gekommen, die halt eben seinerzeit da jemanden gesucht haben, tatsächlich, genau.
Sehr spannend. Und was sind heutzutage sozusagen deine Aufgaben? Also wie kann man sich einen Tag in deinem Leben so vorstellen?
Also meine Aufgaben aktuell sind halt Daten, Daten, Daten. Also wir, beziehungsweise ich beschäftige mich halt sehr, sehr viel mit dem Thema Webanalyse auch. Also das sind halt, ich sag jetzt mal, zwei Themen, die eigentlich sehr, sehr nah beieinander liegen, ne? Also im Bereich Datenanalyse geht es dann halt eben auch so um Ad-Hoc-Auswertungsfragen, Dashboards etc. Und der andere Teil ist halt eben das Thema Conversion Rate Optimierung für einen dezidierten Bereich bei uns, also der Neukundenbereich. Und da suchen wir oder ertesten wir uns quasi so den heiligen Gral, um quasi zentrale KPIs dann am Ende des Tages zu leveln. Und ja, ne, und das halt das Ganze mit viel Austausch mit Stakeholdern, mit Prozessen etc. pp.
Sehr spannend. Und wie groß ist so das Team, das sich bei euch damit beschäftigt?
Ja, also aktuell sind wir vier Leute, die sich jetzt hauptsächlich um das Thema Neu- und Bestandskunden kümmern. Da gibt es aber natürlich dann noch irgendwie andere Bereiche, wo wir, also Richtung Personalisierung etc. und so weiter und so fort. Also das ist schon, ich sag jetzt mal, von der Größe her schon ausgeprägt. Aber es sind halt eben auch viele Touchpoints, es sind auch viele Themen und so, dass das da an der Stelle auch einfach Sinn macht.
Kannst du so konkrete Projekte oder Herausforderungen auch benennen? Also was sind so die heißesten Themen, mit denen ihr euch gerade beschäftigt?
Also ich würde aus meiner Sicht sagen, so die heißesten Themen sind eigentlich so Einflüsse aus dem Markt, würde ich sagen. Ne, auch also das Thema Festnetz und DSL etc. pp. Es ist ein sehr wettbewerbsintensiver Markt, ne? Und es gibt sehr, sehr viele Player. Und mein Empfinden ist so ein bisschen, dass die Mechanismen, die zu einer Dynamik führen, ähnlich sind wie im Versicherungsmarkt, nämlich über die Preisschraube. Und die Herausforderungen sind dann natürlich so, wenn jetzt zum Beispiel ein Player hingeht und, ich sag jetzt mal, einen Preisvorsprung generiert durch Promotions oder was auch immer, dann hat das natürlich einen Effekt auf die Ausrichtung unserer Produktstrategie etc. pp. Und wenn du dann quasi einen Test aufsetzt und da kommt dann plötzlich halt eben eine Änderung, die halt oder beziehungsweise ein Einfluss von außen rein, dann kann es halt eben schon mal passieren, dass quasi dass halt eben so ein Test dann nicht mehr wirklich dazu passt. Ne? Also, und das, ja, das ist eine Challenge, die ich da mal so als das auf das Treppchen stellen würde, tatsächlich.
Ja, also finde ich ein sehr spannendes Thema, das viele auch vernachlässigen. Ne? Ich meine, am Ende des Tages ist ja ein AB-Test weitestgehend nur eine Momentaufnahme, ja, von der man dann Rückschlüsse zieht, inwieweit sie auch für die Zukunft als Prognose dient. Ja? Und wenn du Einflussfaktoren hast, die dir dort in die Quere kommen, dann ist das natürlich immer potenziell ein Thema, was deine Tests torpediert. Ja? Und ich glaube, es gibt relativ wenig Unternehmen, zumindest kenne ich das aus der Praxis sehr selten, die tatsächlich sehr regelmäßig und strukturiert Retesting auch machen, ne? Um genau sowas dann auch nochmal zu challengen. Ne? Wie ist deine Erfahrung dazu?
Ja? Ne, absolut. Ich glaube, man kann das allgemein sagen, dass das Thema Crow, wenn man sich das so aus dem Lehrbuch anschaut, dann, also es ist mein Empfinden ein bisschen, dann ist das mehr oder weniger ein statisches Modell. Du sagst, wir probieren was aus. Das ist erfolgreich, also die Hypothese ist signifikant valide und dann wird es eingebaut und dann wird unterstellt, also aus diesem Konzept heraus, dass es dann quasi, ich sage jetzt mal, für immer implementiert ist und dann quasi die Uplifts auf Dauer dann halt abgeschöpft werden. Aber dieses Modell oder das finde ich halt manchmal so, das kommt dann halt wirklich ein bisschen zu kurz. Diese ganzen Dynamiken, die ein Unternehmen ausgesetzt sind, das berücksichtigt das halt eigentlich nicht so in der Theorie, ne? Und deswegen, was du gerade sagst, ist halt wichtig, das dann halt einfach nochmal neu zu challengen, die Ursprungsidee, ob die dann in der Zukunft auch noch weiter funktionieren kann.
Mir geht's da ähnlich. Ich vergleiche das häufig eigentlich. Es hört sich vielleicht negativ an, aber fast zu mit einem Hamsterrad, in dem du sehr übertreibst. Ne? Also am Ende des Tages legst du ordentlich viel Kilometer in deinem Hamsterrad voran und hast Glück, wenn sich das Hamsterrad in Summe ein bisschen nach vorn bewegt. Ne? Also das ist so das Thema. Du versuchst so lange zu strampeln, bis das Hamsterrad sich in deinem Käfig einfach ein Stückchen nach vorn bewegt. Ja, und so kann man, glaube ich, CRO ganz gut zusammenfassen. Das hört sich jetzt negativer an, als ich es meine. Aber am Ende des Tages ist es einfach so, es ist immer noch die bestmögliche Fortbewegungsform sozusagen, aus meiner Sicht im Unternehmen. Was nicht unbedingt heißt, dass es immer auch die bestmögliche und die effizienteste Form ist. Ne? Ist aber am Ende des Tages einfach nur besser als die Alternative, ja, nämlich die Alternative nach Bauchgefühl zu entscheiden und sozusagen Dinge ungetestet dann auch zu implementieren. Ja. Am Ende des Tages muss man sagen, kennen wir Stand jetzt einfach keinen besseren Weg, ein Unternehmen voranzutreiben und zu optimieren, als so zu machen. Aber das perfekte System ist es keineswegs. Ja. Und ich glaube, das vergessen immer recht viele. Ja. Also ich kenne das aus der Vergangenheit auch. Hängt sich doch sehr viel in kleinteiligen Themen manchmal auf, ja, in dem Bereich, und vergisst ein Stück weit, glaube ich, dass es eben keine exakte wissenschaftliche Disziplin in dem Sinn ist, ne?
Absolut. Und ich finde, du sprichst ja auch so ein bisschen das Thema Mindset an, ne? Also, wenn man mal so ein Unternehmen personifizieren würde, dann glaube ich, ist es super wichtig, dass diese Person einfach versteht, dass ein iteratives Vorgehen im Zweifel günstiger ist als, ich sage jetzt mal, der Big Bang. Ne? Ich habe es jetzt in meiner Laufbahn auch schon erlebt. Klassisches Thema, Relaunch einer Webseite. Also wenn ich mich zurückerinnere, also es waren bestimmt 2 Jahre, wo so ein Projekt mal lief. Und unzählige Menschen waren daran beteiligt, Agenturen etc. pp. Man kann sich vorstellen, was das kostet. Ne? Also nicht nur die Dienstleisterkosten, halt eben auch die Arbeitszeit, die da drin steckt. Oh, ist ja auch eine Währung so. Ne? Und du hast aber niemals die Garantie, ob du quasi mit diesem Relaunch etwas verbesserst oder nicht. So, das heißt, du steckst erstmal eine sehr, sehr hohe Investition in etwas hinein, ohne den Benefit wirklich zu kennen. Ich nehme jetzt einfach mal eine Zahl. Also so ein Relaunch kostet jetzt 100.000 Euro. Und der dauert jetzt 2 Jahre. Das heißt, du gibst dieses Geld heute aus und in 2 Jahren hast du im Zweifel dann ein Outcome. Und der Outcome ist ja erstmal, es blinkt, es glitzert, was auch immer, sieht toll aus, so, ne? Das Ziel der Investition ist ja nicht irgendwie was schön aussehen zu lassen, sondern dass am Ende von den 100.000 Euro, 200.000 Euro auf Dauer über einen gewissen Zeitraum wieder zurückkommen. Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich so benennen würde, weil viel charmanter ist es ja, wenn du diese 100.000 Euro nimmst, quasi ein Team aufbaust oder halt in entsprechende Skills investierst, sodass du iterativ mit jeder Hypothese, die du quasi validierst, immer sofort einen Outcome hast oder einen Benefit fürs Unternehmen. Ne? Und das ist so ein bisschen, wenn ich so zurückblicke, meine Erfahrung, was das Thema Mindset betrifft, also die Einstellung zu diesem Thema grundsätzlich. Ne? Und ich glaube, da kann man noch einiges an Aufklärungsarbeit leisten.
Absolut, ja. Also hast du echt schön beschrieben, ja. Recht typischer Fall, ja. Wo Leute dann auch sehr erstaunt sind, dass gerade bei Relaunches häufig die Performance dann erstmal nach hinten losgeht, weil die User sich unter Umständen nicht mehr zurechtfinden, ne? Negative SEO-Effekte da sind und. Also es ist immer eine große Gefahr, ja, in jedem Relaunch, ne? Ja, natürlich sind die Chancen auch da, aber meistens sieht man als ersten Effekt dann doch häufig erstmal negative Auswirkungen.
Vor allen Dingen, ich meine, der Markt, der hat sich ja in dieser ganzen Zeit ja auch weiterentwickelt, ne? Du hast dieses Konzept heute, wird ja dann durchgezogen und man weiß ja nie, ob dieses Konzept in der Zukunft immer noch tragfähig ist, weil sich die ganzen Rahmenbedingungen verändert haben. Vielleicht sind neue Players auf den Markt gekommen, die irgendwas besser machen oder was auch immer. Und da ist, das ist jetzt meine These, da ist doch niemand in der Lage, zu so weit nach vorne zu gucken und dass das wirklich dann halt auch irgendwie dann noch funktionieren kann, was man sich dann mal überlegt hat.
Absolut, ja. Leider gibt es relativ wenig allwissende Leute, die und die sind dann meistens, wenn sie so gut sind, dann doch eher irgendwo im Beratungsgeschäft unterwegs als in den Unternehmen selber, muss ich dann auch so sehen, ja. Von dem her ist das immer noch der beste Ansatz, sehe ich auch so. Ja. Aber lass uns mal ganz kurz auf das Thema zurückkommen, was heute so ein Stück weit unser Schwerpunktthema auch ist, nämlich das Thema Funnel-Optimierung, wenn ich da Yvonne beim Briefing richtig verstanden hatte. Wie geht ihr denn mit dem Thema Funnel-Optimierung bei euch um?
Also was ich mir gerne, also grundsätzlich seit jeher, seitdem ich das Thema mache, anschaue, ist quasi, wie verhalten sich die einzelnen Click-Through-Rates, ne? Also wenn du einen Funnel hast und du bist quasi im Top-of-Funnel-Bereich, was passiert mit dem Traffic, den wir da drauf bekommen im nächsten Schritt? Also wie viel verlieren wir dort? Und so zieht sich das halt quasi durch den kompletten Funnel durch, also diese Betrachtungsweise, ne? Und je weiter ich im Funnel bin, beziehungsweise den Kunden reingeschoben habe, desto schmerzlicher ist es, wenn er dann quasi geht, weil er ja schon relativ weit fortgeschritten in seiner Kaufentscheidung war, ne? Und das ist so ein Ansatz, den ich eigentlich seit jeher mache und verfolge. Also das heißt, ich gucke mir eigentlich jeden einzelnen Funnel-Step an und baue darauf basierend Ideen. So, und was mir so persönlich aufgefallen ist, oder was ich so mitbekomme, auch jetzt im E-Commerce-Bereich, man versucht immer das Produkt zu verkaufen, teilweise schon in den Anzeigen. Aber ich bin der Meinung, verkaufe immer nur den nächsten Klick, immer den nächsten Funnel-Step. Ne? Und darauf basierend halt kannst du da hingehen und entsprechende Hypothesen halt quasi erstellen, sodass dem Nutzer klar ist, was jetzt als nächstes passiert. Ne? Und ja, im Prinzip ist das quasi so die Vorgehensweise und macht auch Sinn aus meiner Sicht. Ne? Sich wirklich jeden dezidierten Funnel-Step genau anzuschauen, was passiert da, welche Informationen braucht der Nutzer, um quasi hinzugehen und sagen, boah, ich muss jetzt mal weiterklicken. Weil darum geht's nur. Klar, es geht im Großen und Ganzen immer um Sales, das ist Haken hinter. Aber wenn man sich mal so die Micro-Journey anguckt, geht's immer nur darum, den nächsten Klick zu verkaufen und nicht das Produkt.
Ja, finde ich einen sehr weisen Ansatz, den du da beschreibst, ja, weil wir kennen das auch, also häufig hast du halt beim Testing das Thema, wie du sagst, ne, natürlich wirst du mehr verkaufen, aber wenn du halt jetzt relativ weit von der Bestätigungsseite weg bist in dem Umfeld, in dem du testest, also sprich, du bist auf der Startseite unterwegs oder sonst irgendwo, ist es halt ein sehr, sehr langer Weg dann erstmal auf die Bestellbestätigungsseite dann zu kommen, ne, für den Nutzer und den Ansatz wirklich Schritt für Schritt zu denken und nur mal zu schauen, was muss ich denn erreichen, um jetzt einen Schritt weiterzukommen, finde ich dort einen sehr richtigen Ansatz, ja, der leider sehr selten angewendet wird, finde ich.
Ja, absolut. Und ich hab da für mich, also zu dem Thema für mich jetzt noch, wie soll ich sagen, noch nicht so für mich eine zufriedene Antwort. Also denke da auch schon ganz, ganz lange drüber nach, was macht mehr Sinn, ne? Den letzten Funnel-Step zu optimieren, sodass du quasi den Nutzer, also den Besucher wirklich in einen Kunden dann verwandelst? Oder macht es wirklich mehr Sinn, oben anzufangen? Was für oben spricht, also im Tofu- oder Top-of-Funnel-Bereich, wäre so meine These, das hat ja Abstrahleffekte. Wenn ich 100 Menschen in den nächsten Schritt quasi gerade aktuell reinhole und schaffe es, plötzlich 200 Menschen in den nächsten Schritt reinzubekommen, dann hat diese Optimierung ja Abstrahleffekte auf alle weiteren Funnel-Steps. Und das ist halt genau das, ne? Und was, ja, also wie gesagt, was ich jetzt meinte mit nächsten Klick verkaufen, ich meine, du nutzt ja wahrscheinlich auch Facebook und du wirst ja auch viele, viele Anzeigen von den verschiedensten Anbietern mal sehen. Und da ist mir persönlich auch aufgefallen, dass halt viele hingehen und sagen, jetzt nur noch, weiß ich nicht, 10 Euro oder was auch immer, ne? Und da frage ich mich immer so, das ist so ein klassisches Beispiel dafür, dass die halt da schon verkaufen wollen. Aber der Nutzer, der sagt doch so, ey, wer bist du eigentlich? Ne? Und ich kenne dich nicht. Ich brauche ja erstmal Vertrauen. Und Vertrauen schaffst du erst, wenn du die Probleme deiner Zielgruppe auch wirklich benennst. Wenn du zu Hause sitzt, sagst du ja nicht, ach, ich habe eine Influenza und jetzt gehe ich zum Arzt und hole mir ein Medikament, sondern ich habe Schnupfen, ich brauche eine Lösung und deswegen gehe ich zum Arzt. Und so funktioniert das nach meinem Verständnis jetzt jedenfalls auch im Online-Marketing oder im Bereich Conversion-Rate-Optimierung. Die Frage ist halt immer, welchen Pain willst du lösen deines Kunden? Und wenn du den da über diese emotionale Ebene abholst, wird er klicken. Aber nicht, wenn du sagst, hier, guck dir das mal an, kannst du gebrauchen, kauf dir das jetzt.
Absolut, ja. Also ich kenne es aus dem klassischen Sales-Bereich. Bin ja auch viel vertrieblich unterwegs und dort ist es meistens so, wenn du halt eine Lösung verkaufen möchtest, dann achtest du ja auch darauf, dass du erstmal dem Kunden genau beschreibst, um was es geht, schaust, dass du seine Anforderungen verstehst, umsetzt und so weiter. Und dann erst ganz zum Schluss kommst du in unserem Bereich ja meist dann erst zu dem Preisthema zu sprechen. Ja. Und das ist, wie du sagst, im Online-Bereich ist dann häufig etwas umgekehrt. Da versuche ich dann erstmal über den Preis zu kommen und dann erst zu erklären, was ich eigentlich mache. Und das ist doch ein bisschen kontraproduktiv, finde ich, weil am Ende des Tages, ja, solange du kein Interesse am Produkt hast, spielt der Preis überhaupt gar keine Rolle. Ja. Und da sieht man doch, dass viele andersrum denken dort, finde ich.
Ja. Ja, vor allen Dingen, das habe ich jetzt auch vor ein paar Monaten mal, habe ich das gelesen, zufällig, glaube ich, war das. Also es ist, glaube ich, tatsächlich auch wissenschaftlich bewiesen, dass wenn jemand einen Preis hört, dass quasi das Schmerzzentrum im Gehirn ausgelöst wird. Also das gleiche Zentrum, als wenn ich mich jetzt an einer Nadel piekse oder was auch immer. Und das ist halt eben, wie soll ich sagen, ist halt die Frage, ob das halt wirklich Sinn macht, bei kaltem Traffic schon zu tun. Also quasi einen Schmerz auszulösen. Weil es geht ja darum, einen Schmerz zu lindern und nicht einen zu provozieren. Ne? Und das ist halt wirklich spannend. Ne? Und ich glaube, das können viele, viele besser machen und anders machen vor allen Dingen.
Absolut, ja. Ich meine, heißt nicht zwangsläufig, dass man den Preis erst im Warenkorb später anzeigt, aber ich glaube, es kommt auf den richtigen Moment drauf an. Ja. Ich glaube, die Einschätzung auch zu haben und das deshalb finde ich dein Profil mit dem Performance-Marketing-Hintergrund auch ehrlich gesagt genau das Richtige für so eine SEO-Position, weil du halt abschätzen musst, wie schaut denn jetzt deine Audience aus, die auf deine Webseite kommt. Ich vergleiche das immer ganz gern so ein bisschen wie mit dem DJ, ne? Da musst du irgendwie seine Zielgruppen kennen, um eine gute Musik auflegen zu können dann. Und ich glaube, als CRO-Manager geht es dir da recht ähnlich, ja? Dass du erstmal eine Einschätzung brauchst, ne? Wie weit ist denn überhaupt meine Zielgruppe, wenn die so in meinen Shop reinkommt, ja? Muss ich die noch überzeugen, ja? Oder sind die schon bereit für die Tanzfläche sozusagen, ja? Und ich glaube, dass man mit dem Ansatz dann relativ viel Erfolg auch haben kann.
Ja, absolut. Also wie gesagt, meine Einschätzung ist, es geht einzig und allein um den Pain des Kunden. Was ist der Hauptgrund, warum der potenzielle Kunde nachts nicht schlafen kann? Und den gilt es halt zu lösen, ne? Und vielleicht auch noch eine steile These, wenn ich sage, den Kunden interessiert es auch gar nicht, wer du bist oder wer ich bin oder wer das Unternehmen ist. Es geht einfach nur um eine Problemlösung. Und durch Crow, oder Crow ist halt eben ein Tool, mit dem du quasi herausfinden kannst, ob du den passenden Nerv mit Hinblick auf dieses Thema triffst. Also die Frage ist, wer ist meine Zielgruppe, welche Probleme will ich lösen, und Crow nutzt du halt eben dafür, um herauszufinden, anhand von Daten, ob ich quasi den Painpoint sozusagen wirklich treffe. Und ja, die Kombination mit Performance, also muss ich sagen, die ist schon sinnvoll, weil du halt einfach, ja, es ist jetzt nicht schädlich, mal was von CPOs, CPAs gehört zu haben, um halt auf der Performance-Seite eben so auch den Impact deiner Crow-Maßnahmen bewerten zu können. Also der Performance Manager, wenn du gutes Crow machst, freut sich der Performance Manager nachher über geringere CPOs, weil die Gelder, die er halt eben von seinem Unternehmen bekommt, halt wesentlich effektiver eingesetzt werden können. Ne, klar, also Wunschbild ist natürlich irgendwie 100% Umwandlungsrate des eingesetzten Gelds, das ist klar, aber das ist nahezu unmöglich. Aber wenn du immerhin, ich sag jetzt mal so 10-20% Steigerung oder Effektivitätssteigerung hast, dann ist das schon, je nachdem, wie viel Traffic, wie viel Produkte und welche Produktwerte du da hast, dann kann das schon schnell deutlich in den sechsstelligen Bereich gehen, siebenstelligen Bereich.
Wie stark setzt du denn das Thema Text in der Funnel-Optimierung ein? Das würde mich jetzt mal interessieren, weil du ja auch Copywriting zu Beginn angesprochen hast. Wie geht ihr mit dem Thema bei euch um?
Ja, ja, tatsächlich, also ich antworte mal so, ich würde es gerne ein bisschen mehr vertesten sozusagen. Ne? Klar, es gibt natürlich auch so ein paar, wie soll ich sagen, Branding-Themen, ne? Wording-Guidelines etc., wo du halt einfach so, ich sag mal, natürliche Rahmen oder natürliche Grenzen halt einfach hast. Du kannst dann halt einfach nicht loslegen. Also wenn du zum Beispiel eine Überschrift nimmst, Copywriting sagt, eine Überschrift sollte immer transformierend sein. Das Kernproblem aufgreifen, am besten noch Time to Benefit, also innerhalb von, und dann den Aufwand benennen, der dabei gar nicht entsteht. Ne? Und das ist halt eben so das Thema, was so bei mir Wunschbild ist, aber halt eben aufgrund der, ich denke mal so Rahmenbedingungen, wahrscheinlich schwierig wird. Gut, das ist halt eben, das sind halt auch diese, wie soll ich sagen, teilweise diese Interessenskonflikte zwischen Crow und anderen Units in einem Unternehmen, die ich auch total nachvollziehen kann. Ne? Also es ist halt, also gerade Konzerne, die halt einen einheitlichen Markenauftritt verfolgen und Branding-Guidelines pflegen, da kannst du nicht einfach machen, was du willst. Ne? Auch wenn es vielleicht der Game-Changer wäre. Ne? Es ist dann halt leider so.
Also ich finde das Thema Text, wie gesagt, auch sehr spannend, aber manchmal auch ein Stück weit herausfordernd, weil du halt, finde ich, im Textbereich häufig in einem Bereich unterwegs bist, der sehr, sehr, sehr subjektiv ist. Also wir sprechen ja sonst auch häufig von dem Thema Bauchgefühl, wo muss ich jetzt welches Element auf die Webseite, Farbgebung, User Experience Design eingehen. Aber ich finde, Text ist da nochmal extremer, weil Text ist was, die allermeisten von uns können schreiben, ja. Das heißt, Texten kann theoretisch jeder, ja. Und Text ist immer auch ein Stück weit was Subjektives, ne? Der eine findet den Text gut, der andere den. Und deshalb hat so gefühlt jeder ein sehr starkes Involvement bei dem Thema und möchte da auch mitreden. Und das ist manchmal echt eine sehr große Challenge auch beim Copywriting, finde ich, weil im Prinzip sind dort die Regeln ähnlich wie auch klare UX-Regeln dort sehr bekannt. Also ich finde vielleicht sogar noch bekannter. Also wenn ihr euch anschaut, das Thema Werbetexten, Copywriting, es gibt es seit zig Jahrzehnten schon, ne? Und es gibt sehr, sehr viele Leute, die über die letzten Jahrzehnte damit sehr, sehr viel Geld auch verdient haben und gute Ergebnisse haben. Klassisch in der Werbeanzeige, Beilage, im Printbereich. Das ist eine uralte Disziplin, ne? Aber und dadurch gibt es eben auch sehr viele Regeln, die man daraus lernen kann. Also wer gutes Copywriting lernen möchte, findet dazu viel, viel mehr Literatur, viel, viel mehr Empfehlungen, finde ich, als jetzt im klassischen Online-Bereich die Empfehlung, wo soll ich jetzt meinen CDA-Button packen. Und seltsamerweise ist aber tatsächlich so, dass diese Regeln ein Stück weit nicht beachtet werden, finde ich. Ja, kaum einer beschäftigt sich mit Copywriting heutzutage. Und das macht es dann manchmal schwierig, ja, weil an sich ist die Transparenz dort sehr groß, ja, aber eben das subjektive Empfinden, was ein guter Text ist, überwiegt dann sehr stark. Also.
Ja, total. Und ich glaube auch, dass, ich meine, wir so als Marketier, wir sprechen ja auch immer gerne von Bewusstseinsstufen unserer Zielgruppe, ne? Also derjenige, der ein Problem hat, aber gar nicht weiß, dass er eins hat, der ist ja, ich denke mal so eher so der auf einer unteren Ebene unterwegs. Und das Gleiche gilt halt eben auch, glaube ich, für Unternehmen, die halt eben vielleicht zu dem Thema Copywriting noch nicht die entsprechende Bewusstseinsstufe haben. Bis jetzt kommt, also gut, meine Bubble ist jetzt, besteht jetzt nicht aus ganz Deutschland oder so, das ist auch klar, aber zumindest das, was ich mitbekommen habe, ist oder mitbekomme, da kommt halt nicht einer mit einem riesen Bang und schafft dafür Bewusstsein. Also ich erlebe das jetzt auch immer selber, wenn ich surfe oder ja, auf irgendwelchen E-Commerce-Stores unterwegs bin oder wo auch immer, dass viele zum Beispiel auch einfach hingehen und ihr Produkt beschreiben, aber es nicht verkaufen. Und das zeigt sich ganz besonders, also wenn jetzt irgendwie ein Zuhörer hier mal Lust hat und das nächste Mal in einem Shop ist, dass man sich mal die Bullets anguckt, die Bullet Points. Da stehen dann Features. Also das ist blau, das ist, weiß ich nicht, besteht aus dem und dem Material, umweltfreundlich, bla 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 bla. Da verschenken schon sehr, sehr viele eigentlich Potenzial, weil Bullets sind eigentlich oder musst du eigentlich genauso behandeln wie deine Hauptheadline. Sie müssen die Transformation zeigen. Ne? Und das ist halt, glaube ich, auch ein ganz, ganz großer Hebel. Also wie gesagt, allgemein Copywriting, würde ich dir tatsächlich wirklich zustimmen, dass das eigentlich noch viel zu wenig Beachtung findet. Und im Rahmen von Crow, mit Copywriting brauchst du ja theoretisch noch nicht mal einen Entwickler. Du brauchst ganz den AB-Test innerhalb von 10 Sekunden aufsetzen. Klar, du brauchst ein bisschen mehr Zeit, um passenden Inhalt dir zu überlegen, aber die Umsetzung an sich ist ja wirklich in wenigen Klicks gemacht. Effort ist gleich null. Ja, und deswegen, also super spannend, dass du das ansprichst.
Ja, kommt sehr zu kurz und du sprichst genau das richtige Thema dort an. Also wir haben in unserem Modul, wir generieren ja Produktbeschreibungen, Kategorien auch mit unserer Software, haben wir jetzt bewusst das Wording auch verändert. Wir sprechen jetzt immer vom Produktpitch dann, ja, und nicht mehr von der Produktbeschreibung, weil ich habe exakt dasselbe Problem wie du damit, ja. Also ein Produkt zu beschreiben macht wenig Sinn, ja, weil der Verkäufer im Laden, der würde dir jetzt auch nicht dein komplettes Outfit gerade hier beschreiben, ja? Du siehst es ja, sondern er wird versuchen, es dir zu verkaufen, ja. Ich meine, dazu dazu gibt's ja auch Verkaufsschulungen im Laden lokal, ja, und keine lustigen Beschreibungsnachmittage, ja, wo alle sich jetzt mal zusammen im Kreis zusammensetzen und so ein neues Produkt beschreiben, ja. Am Ende gibt's eine Verkaufsschulung.
Die Kür wäre tatsächlich, wenn du irgendwie herausfinden könntest, aber das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen Zukunftsmusik, ne? Aber die Kür wäre tatsächlich, wenn du herausfindest, mit welchem Persönlichkeitstyp hast du eigentlich gerade zu tun. Ne, ist es ein roter oder ist es ein gelber? So, das sind völlig, völlig unterschiedliche Welten und die erreichst du auch einfach nur mit unterschiedlichen Wörtern. Also der grüne, beziehungsweise der gelbe, also der empathische, mit dem kannst du nicht hier mit so Powerwörtern kommen wie, weiß ich nicht, wir schießen dich aufs nächste Level, wenn du das hier machst und bla 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 bla. Das triggert den halt nicht, ne? Und das macht es halt so schwierig, weil da bleibt immer noch so ein bisschen Blackbox übrig, aber soll jetzt nicht heißen, dass man, wenn man das jetzt nicht weiß, dass man da gänzlich drauf verzichten sollte, sondern dass man halt eben sich vorstellt, beziehungsweise sich mit seiner Zielgruppe halt wirklich beschäftigt, welche Persönlichkeitstypen schlummern eigentlich so in der breiten Masse. Das kriegst du ja relativ easy raus, indem du da irgendwelche Umfragen vielleicht mit deinem Bestand fährst und dass du diese Erkenntnis dann im Rahmen von Copywriting nutzt und quasi im Frontend dann entsprechend zeigst oder im Rahmen von Crow dann halt eben berücksichtigst. So nährst du dich halt im Zeitverlauf immer mehr an deinem Zielgruppenverständnis an.
Super spannendes Thema. Ja. Wir hoffen, dass wir den ein oder anderen Hörer heute für das Thema Text begeistern konnten. Also mich hast du auf jeden Fall, gut, ich war vorher natürlich auch schon im Copywriting, aber mich hast du auch nochmal entfacht, Sebastian. Viele clevere Ideen mit dabei. Also ich muss sagen, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Vielen Dank.
Danke dir.
Dann, ich hoffe, dass wir uns da bald wieder hören, ja, auch zum Thema Copywriting, wenn du möchtest. Das würde sich auf jeden Fall nochmal für eine zweite Folge lohnen. Wir haben so viele Themen, die wir heute gar nicht angerissen haben, die wir eigentlich noch vorhatten, aber es war eine so spannende Diskussion. Ich glaube, da haben wir auf jeden Fall noch Stoff für ein Wiedersehen.
Das können wir sehr gerne machen.
Ja, dann vielen Dank und ja, dann hoffentlich bis bald. Macht's gut, lieber Hörer. Bis dann. Ciao.
Ciao.